Montag, 8. Juni, ich bin Thomas Kausch und das sind die Themen des Tages aus dem Bild Newsroom. Der ehemalige Prinz Andrew hat in der vergangenen Woche mal wieder ordentlich für Schlagzeilen gesorgt. Das Rechnungsprüfungsamt hat mitgeteilt, dass Andrew heimlich Miete für sein königliches Anwesen kassiert hat. Also er zahlt kaum Miete, hat aber Wohnungen untervermietet und das war bis dahin nicht bekannt. Und dann gab es auch noch ein Foto, können wir mal zeigen hier, Pat. Da sieht man, wie er mit einem dicken Bluterguss am rechten Auge und an der rechten Wange im Auto wegfährt. Also ordentlich was los mal wieder in London. Und dort sind wir verbunden mit der royalen Insiderin und Global Reporterin Anne McElvoy. Ja, Anne, mit ein bisschen Abstand zur vergangenen Woche, was ist da wieder los im Königshaus?
Ich werde hier langsam zu Prinz Andrew eben als Spezialisten hier bei uns, ja, weil das immer was los mit Andrew, mit der Familie, mit der Sippe, mit den Häusern. Also richtig, er war ziemlich unternehmerisch, das hast du gerade beschrieben und das wusste niemand. Wer weiß, ob man das im Königshaus wusste, dass er das weiter, also er lebte und lebte bis neulich dann ohne Mieter, also musste keine Miete zahlen in Royal Lodge in Windsor, ein sehr schönes, großes Haus. Und dann hat er weitere kleinere Häuser auf dem Landgut dann weiter, also untervermietet und hat, das ist jetzt der springende Punkt, hat das Geld für sich genommen, hat das nicht zurück an das sogenannte Crown Estate zurückgezahlt. Ja, es kann sein, dass das gar nicht illegal ist. Alles ist da sehr privat und wie die Arrangements sind, das haben wir wenig Überblick. Aber eigentlich lässt es einen sehr schlechten Geschmack, weil man weiß ja, Andrew, er hat nicht gerade, seine Rolle hat er wirklich nicht so gut ausgefüllt und jetzt ist er sowieso quasi in Exil. Trotzdem hat er davon profitiert, dass er dort auf diesem Nobellandgut Windsor gelebt hat.
Und gibt es mittlerweile Informationen darüber, was das da in seinem Gesicht sein könnte, dieser Bluterguss da, wie der zustande gekommen sein könnte? Hat er sich geprügelt oder ist er hingefallen?
Völlig schleierhaft. Ich kenne einige aus dem Freundeskreis, die sagen, ach ja, das ist nicht so dramatisch, wie es ausschaut. Ja, er reitet sehr gerne und ist sehr sportlich und macht sowas und das passiert halt. Wobei, man muss sagen, ich habe es auch genau angeschaut, sonst musste man richtig auf die Nase, auf das Gicht hingefahren sein vom Pferd. Ich weiß nicht, ob das besonders, das können Pferdespezialisten vielleicht in unserem Publikum besser erklären, was da passiert ist. Da gibt er keine Auskunft. Und das ist wohl bemerkt, das ist kein Thema mehr für das Königshaus. Sie haben ganz klipp und klar gesagt, wir sind nicht mehr für Andrew zuständig. Ja, es gibt eine gewisse Unterstützung, damit er dann seine Miete, jetzt richtig seine Miete zahlen kann in Norfolk, aber die geben keine Infos über ihn. Das heißt, Andrew ist wirklich, der lebt quasi im Exil. Und was da passiert ist, das kann man wirklich nur erahnen, aber es gibt da keine konkreten Infos.
Eigentlich ist es doch höchste Zeit, dass das Königshaus jetzt 100% transparent wird, oder nicht? Also, dass das Rechnungsprüfungsamt das jetzt herausgefunden hat und nicht sowas von vornherein mitgeteilt wird, offensiv nach diesen ganzen Krisen, ist doch eigentlich Zeit, jetzt Transparenz mal zu zeigen, oder nicht?
Ja, ich weiß nicht, ob du den alten Spruch kennst über das Königshaus, man soll nie zu viel Tageslicht auf Zauber eindringen lassen. Mhm. Aber das in dieser Situation wegen Andrew, es kann sehr gut sein, dass diese Infos auch für Charles und für William, die sind jetzt Kernfamilien in dieser Sache, dass sie das auch neu entdeckt haben, weil Crown Estate, das ist eigentlich, es ist mehr oder weniger eine Eigentumsfirma. Ja. Und da konnten Andrew und seine Tochter, sie hatten ja auch ohne Miete gelebt, obwohl sie dann kein, in unserem Sinne, arbeitender, also berufstätiger Royals mehr waren. Ich glaube, das war peinlich, das ist bestimmt peinlich für Charles und vielleicht hat er das lieber, kommt das sozusagen Schritt für Schritt raus und man sagt, oh jetzt, es gibt jetzt eine Art Transparenz. Wir reden drüber. Aber das ist nicht ein Thema, sagen wir mal, wo der König aufstehen möchte und sagt, ich habe Nachrichten für euch. Insofern bin ich da vielleicht, es liegt ja daran, dass ich Briten bin und nach wie vor stehe da ziemlich so zur königlichen Familie, zur Monarchie. Ich denke, es, manchmal macht man das so ein bisschen mit Distanz und mit sozusagen mit einer dritten Hand. Nicht, dass das Charles alles auf sich nimmt. Aber ich habe dich nicht überzeugt.
Ich bleibe skeptisch. Wir haben ja keinen König, wir haben einen Bundespräsidenten, aber von dem hört man nicht viel. Sag mal, Charles sagt, der trifft sich ja heute auch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Neulich hat er sich mit Trump getroffen, jetzt mit Zelensky. Also er mischt sich politisch ganz schön ein.
Ja, aber so nicht einmischen. Das heißt, er unterstützt da, muss ich sagen, das ist auch seine Rolle, die Demokratie und demokratischer Partner von Großbritannien in Europa, wo überall, ja, er hat auch diese Rede so ein bisschen plantiert in Amerika vor Donald Trump gehalten mit Ukraine. Es liegt ihm sehr am Herzen, ja, dass er unterstützt Ukraine. Er will, dass das, weil er sieht das nicht als politisch, er sieht das einfach, dass wir eine gefährdete Demokratie, die von Russland bekanntlich schwer angegriffen ist, unterstützt. Insofern würde ich das nicht als so sehr als Einmischen beschreiben, aber er lässt durchblicken, welche Hauptthemen er für besonders wichtig hält. Ja? Und in Amerika war das, wir bleiben Freunde, trotz allen Schwierigkeiten, aber ja, achte darauf, die Demokratie ist etwas wirklich, das zählt und das muss ja weiter bestehen und muss stabil bleiben. Mehr oder weniger dieselbe Botschaft an Russland wegen Ukraine. Und Zelensky, und ich glaube, die kommen beide sehr gut klar miteinander. Sie verbringen viel, viel Zeit zusammen, wenn er in London ist und umgekehrt.
Es war nicht nur Zelensky da, sondern auch Merz und Macron und Starmer, dieses sogenannte E3-Format zum Ukraine-Gipfel, um sich abzustimmen mit Hinblick auf mögliche Gespräche mit Putin über ein Ende des Krieges. Aber nicht deshalb habt ihr da so drauf geschaut, sondern weil die Begrüßung sozusagen für Aufsehen gesorgt hat. Erzähl mal.
Ach, die Begrüßung, das war der Hammer, Thomas. Da haben wir alle geschaut. Es lief ja natürlich alle im Fernsehen und Videos und so weiter. Da kommt Macron an, große Umarmung, sehr herzlich Starmer gegenüber, trotz allen Brexit-Schwierigkeiten. Aber ja, die kommen gut miteinander klar. Zelensky, so ein richtig bärenweiser, noch herzlicher, umarmen sich. Und dann Friedrich Merz. Und streckt die Hand so formell aus, auch mit einer gewissen Entfernung. Und dann konnte Starmer nur das erwidern. Man kann ja auch nicht sagen, okay, ja, komm mal rein, drück mich. Aber dann später sagt mir eine Kollegin von Welt TV, sagt, eigentlich ist es ein bisschen unfair, Merz gegenüber, dass ihr so über seinen Stil, seinen steifen Stil gelastet haben, weil er ist so groß und es ist ihm peinlich, wenn er zum Beispiel zu nah tritt und gar eine Umarmung anbietet, kommt der kleinere Mann so ungefähr in Brust und wird dann gegen seine Brust gedrückt und er findet das natürlich, das ist nicht gut für ihn, so optisch. Und es ist auch für das Gesprächspartner nicht so gut. Aber irgendwie hat das irgendwas über Merz und vielleicht über Starmer auch sehr gut in diesen Bildern, hat das wirklich etwas gefangen gehabt. Und wir haben alle herzlich drüber gelacht.
Das ist doch schön, dass wir auch mal lachen können.
Hoffe ich.
Vielen Dank, liebe Anne.
Ich danke. Tschüss, jetzt kriege ich meinen Kaffee.
Ja, mit dem Berlin-Poster im Hintergrund.
Für die meisten und auch für mich wäre das ein absoluter Albtraum. Man schwimmt im Meer und plötzlich ist da ein weißer Hai. Passiert eigentlich meistens nur im Film, aber es passiert tatsächlich auch in der Realität. Allerdings, was ich nicht wusste, es gibt tatsächlich auch weiße Haie hier in Europa. Und der Gremmers hat einen gesehen. Erzählen Sie uns mal, wie das war, wo das war, was passiert ist. Wie sieht man hier einen weißen Hai?
Ja, also das war ein reiner Zufall. Wir waren mitten im zentralen Mittelmeer, wirklich weit weg von jeder Küste und haben an einem Wrack getaucht, sind dort abgetaucht und dann war dieser relativ große Fisch auf einmal vor uns. Völlig überraschend.
Wussten Sie sofort, dass das ein weißer Hai ist? Und was hatten Sie da für ein Gefühl? Ich meine, Sie können jetzt nicht unbedingt wegrennen. Sie sind auch deutlich langsamer, wenn es ums Schwimmen geht. Was ging da in Ihnen vor? Angst?
Also es ist schon mal klar, das ist der Boss. Das ist völlig, völlig deutlich zu sehen. Da gibt es überhaupt gar keine Grauzone. Das hat er uns auch spüren lassen. Aber Angst, natürlich ist Angst dabei. Also es wäre komisch, wenn man das nicht hätte. Für mich war es an der Stelle so, dass wir abgetaucht sind. Wir waren dabei, Geisternetze von einem Wrack zu entfernen. Das war unsere Mission an der Stelle. Wir waren dort unterwegs für die NGO Healthy Seas, Coast Diving und SDSS. Und völlig überraschend dieser Hai. Das eigentlich Schlimmste war, dass meine Kamera noch ausgeschaltet war. Ich wollte eigentlich erst viel später im Tauchgang filmen bzw. fotografieren. Und vielleicht kann man sich vorstellen, also die Kamera war aus, die Kappe war noch vorne drauf und dann sah ich diesen großen Hai und es war uns allen eigentlich direkt klar, dass ein weißer Hai, der ist ja ziemlich ikonisch mit dieser spitzen Nase. Dann habe ich die Kamera versucht zum Laufen zu kriegen. Ich konnte aber in der Aufregung, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe ziemlich zittrige Finger gehabt in dem Moment. Und ich habe in dem Moment auch gar nicht gewusst, ich konnte nicht so sauber sehen, ob die Kamera läuft oder nicht. Und das war tatsächlich den ganzen Tauchgang über meine größte Sorge eigentlich, ob ich den Hai jetzt aufgenommen habe oder nicht.
Sie haben ja gerade gesagt, der Hai ist der Boss und das wusste er auch. Wie hat sich denn der weiße Hai verhalten? Also hat er irgendwie...
Völlig entspannt.
Warum? Ich meine, letztendlich schwimmt da ein potenzielles Mittagessen.
Ich glaube nicht, weil wir sind ja als Menschen für den Hai völlig ungewöhnlich. Und wir als Taucher sind ja nun auch noch voll mit Ausrüstung, mit Elektronik, mit Plastik, mit ganz viel Metall. Und das ist etwas, was er gar nicht kennt. Und Haie, überhaupt Raubtiere im Allgemeinen, die sind ja nicht wilde Räuber, die alles überfallen. Raubtiere können sich's kaum leisten, sich selbst zu verletzen. Deswegen sind die in der Regel vorsichtig. Wenn da irgendwas nicht dem Schema entspricht, was sie kennen, dann gucken sie sich das erstmal an. Und ich hatte so den Eindruck, ich bin Laie, ja, aber der Eindruck war, dass der Hai mindestens genauso erstaunt war wie wir über diese Begegnung, ist weggeschwommen, kam wieder zurück, guckte uns an und ist dann weggeschwommen, hat festgestellt, ist irgendwie komisch.
Ist das denn was, ich habe es ja gerade schon gesagt, man rechnet damit ja, fragen Sie mich bitte jetzt nicht genau, wo die schwimmen, aber meiner Meinung nach so USA-Richtung. Ist das was selten passiert hier in Europa, dass man einen weißen Hai sieht oder kann das wirklich ab und an mal vorkommen?
Also tatsächlich gibt es seit Jahrhunderten eine Population von weißen Haien im Mittelmeer. Die sind bekannt, die sind gut dokumentiert, die sind kritisch gefährdet. Das heißt, das sind wirklich Gefährdete, die auf der zum Aussterben bedrohten Liste stehen. Und die Haisichtungen von weißen Haien im Mittelmeer werden von Jahr zu Jahr weniger. Das ist wirklich ein sehr, sehr kritisches Element und deswegen war das auch so überraschend für uns. Man rechnet einfach nicht damit.
Was bedeutet das denn jetzt für die Wissenschaft? Ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine riesengroße Erkenntnis oder?
Es ist was Neues. Wir haben, keine Ahnung, wir haben unsere, die Daten, die Filme direkt an Wissenschaftler gegeben und die waren eigentlich noch aufgeregter als wir zu Anfang, weil sie sagten, das wären die ersten Aufnahmen von Tauchern, wo der weiße Hai als erwachsener weißer Hai in seinem eigenen Habitat wirklich gefilmt wird im Mittelmeer, war uns nicht bewusst, ist überraschend, aber die waren ganz aufgeregt und freuen sich, weil sie so vielleicht ein bisschen mehr verstehen können, wo die Haie migrieren und wie man diese gefährdete Population schützen kann.
War das jetzt so ein Taucherlebnis, wo Sie sagen, das war das Krasseste, was ich je gesehen habe? Oder denken Sie sich jetzt so, beim nächsten Tauchgang überlege ich mir jetzt zweimal, in welche Richtung ich schwimme?
Nein, wir sind ja direkt danach noch weiter tauchen gegangen. Also nachmittags waren wir nochmal im Wasser und wir waren auch nach der Haibegegnung noch 2 Stunden bei dem gleichen Tauchgang im Wasser. Das war schon super. Das war was extrem Seltenes, ganz sicher. Aber mal gucken, was beim nächsten Tauchgang kommt.
Wer weiß, was Sie da noch entdecken. Herr Remmers,
wer weiß, was Sie da entdecken.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Wer in Deutschland studieren möchte, kann BAföG beantragen, um seine Lebenshaltungskosten zu finanzieren. Base-Kolumnistin Julia Ruß findet, der Sozialstaat hat seine Lieblinge. Hallo Julia, du findest, dass Studenten in Deutschland ungerecht behandelt werden. Warum?
Ja, weil Studenten aktuell weniger bekommen als Bürgergeldempfänger. Also bei denen wird ja immer sehr darauf gepocht, auf das Existenzminimum und auch bei Asylbewerbern. Aber bei Studenten, die scheinen dem Staat relativ egal zu sein. Also da gibt es kein Existenzminimum.
Da gab es ja auch vor 2 Jahren ungefähr beim Bundesverfassungsgericht einen Fall. Eine Studentin hatte da geklagt und gesagt, es ist ungerecht, dass das Bürgergeldempfänger am Ende mehr bekommen als Studenten. Und das Gericht hat aber gesagt, nein, weil Studenten können ja arbeiten. Wie findest du das? Wie bewertest du das?
Genau, da hatte eine Psychologiestudentin geklagt und hat auch mehrere Jahre da so den Gang durch die Instanzen gemacht und war dann irgendwann beim Bundesverwaltungsgericht angekommen. Da hat sie auch Recht bekommen. Also das hat noch geurteilt, dass auch für Studenten ein ausbildungsbezogenes Existenzminimum gelten muss. Aber dann ging die ganze Sache vor das Bundesverfassungsgericht und das sah die Sache doch noch mal ganz anders und hat gesagt, nee, der Staat ist nicht verpflichtet dazu, Studenten einen Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern Studenten könnten eben auch arbeiten gehen. Und deswegen ist es praktisch in Stein gemeißelt vom Bundesverfassungsgericht, dass Studenten nicht unbedingt ein Anrecht auf Geld haben, beziehungsweise wenn das Studium scheitert, wenn sie zu viel arbeiten, dann ist es halt so, also dann haben sie Pech gehabt.
Bei mir war es auch so, ich habe auch studiert und habe anteilig BAföG bekommen und auch während des Studiums musste ich dann trotzdem noch arbeiten, um alles finanzieren zu können. Wie war das bei dir?
Ja, also ich bin deswegen auch ein sehr großer Fan von BAföG und auch Stipendien, weil ich das sonst wahrscheinlich auch nicht geschafft hätte nebenher, ohne Unterstützung oder nicht viel Unterstützung dann vielleicht auch vom Elternhaus. Ich habe selber ein Stipendium bekommen von einem der großen Begabtenförderungswerke und habe davor auch noch gearbeitet beim Bäcker, so an der Kasse und habe dann festgestellt, dass man natürlich sehr viel Zeit vergeudet und schlechte Noten heimbringt und deswegen hatte ich mich dann beworben. Und da war ich super dankbar dafür. Es hat mir enorm viel gebracht. Deswegen finde ich, da sollte der Staat als allerletztes sparen.
Die Mieten steigen, die Lebensmittelpreise steigen. Und die Koalition hatte eigentlich schon festgelegt, dass sie den BAföG-Satz erhöhen will. Nun setzt die Regierung genau da den Rotstift an. Wie kann das sein?
Ja, der Staat muss insgesamt ja sparen. Also an sich finde ich das auch gut. Es ist nur auffällig, wo dann plötzlich der Rotstift angesetzt werden soll. Also im Koalitionsvertrag steht es noch drin. Man will das BAföG auf Grundsicherungsniveau angleichen, damit Studenten eben auch ein Existenzminimum bekommen und mehr bekommen als vorher. Eben weil die Kosten so sehr gestiegen sind, aber mittlerweile hat sich jetzt eben die Forschungsministerin Dorothee Bär dafür ausgesprochen, dass es gar nicht mehr so klar ist. Also alles steht unter Finanzierungsvorbehalt und vielleicht bleibt das Vorhaben jetzt sozusagen einfach stecken und es wird nicht erhöht und darunter haben dann ganz, ganz viele Studenten durchaus zu leiden.
Es ist ja auch so, dass es eine Investition in die Bildung ist. Es ist eine Investition auch in die Zukunft unseres Landes, weil wir können uns hier alle freuen darüber, wenn Menschen gut ausgebildet sind und dann tolle Ideen haben, Firmen gründen und so weiter. Das kommt uns allen am Ende zugute. Außerdem ist es ja auch so, dass man als ehemaliger Student dann, wenn man fertig ist mit dem Studium, sein BAföG anteilig zurückzahlt oder sogar den vollen Satz. Also ich habe meinen vollen Satz dann auch hinterher dann zugezahlt. Ist das nicht eine Win-Win-Situation eigentlich für unser Land? Und warum nutzen wir das dann nicht mehr?
Ja, finde ich auch. Also das muss man ja auch echt nochmal betonen, dass man die Hälfte mindestens zurückzahlen muss beim BAföG und andere Sozialleistungsempfänger, die zahlen ja nie was zurück. Also die sind dann dauerhaft Empfänger und man selber man wird finanziert dafür, dass man in Zukunft ein Leistungsträger ist und auch sehr viel Steuergeld dann dem Staat an Einnahmen bringt. Und deswegen finde ich das vollkommen gerechtfertigt. Und wenn man langfristig denken würde, würde man, finde ich, auch BAföG und solche Leistungen deutlich erhöhen. Aber wenn man sehr kurzfristig jetzt darauf bedacht ist, noch schnell den Haushalt zu sanieren, dann ja, ist das halt das schnellste Opfer, das man so haben kann.
Du schreibst in deiner Kolumne auch, dass die Menschen zum Beispiel bei solchen Fällen das Gefühl haben, in der Verteilung ist etwas nicht gerecht. Was findest du da so ungerecht?
Ja, wir hatten da jetzt vor ein paar Tagen das Urteil vom Europäischen Gerichtshof, wo es um einen abgelehnten Asylbewerber geht. Und der hatte geklagt, weil er, nachdem er abgelehnt wurde, nur noch ein paar Leistungen bekommen hat. Also er hat eine Unterkunft bekommen, er hat auch Verpflegung bekommen und auch Hygiene, Körperhygiene, aber eben kein extra Geld für Kleidung zum Beispiel und Telekommunikation. Und da hat das Gericht jetzt geurteilt, das muss er trotzdem noch bekommen, auch wenn er eigentlich keinen Anspruch hat, im Land zu sein, also abgelehnter Asylbewerber ist. Und da muss ich sagen, da verstehe ich dann wiederum die Welt nicht mehr. Ich weiß, das sind verschiedene Gerichte, einmal das Bundesverfassungsgericht, einmal der Europäische Gerichtshof, aber dass man da so sehr drauf aus ist, sozusagen Existenzsicherung und auch Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen. Und bei Studenten sagt man ja, geh halt arbeiten. Und meiner Meinung nach ist es halt nur, weil man weiß, bei Studenten ist auch was zu holen. Also sie sind sehr leistungsbereit und denen kann man das zumuten. Und bei anderen da ist halt die Hängematte ein wenig ausgeprägter, ohne das jetzt böse zu meinen. Aber ich glaube, dieses Ungleichgewicht, das stößt bei den meisten Menschen dann auf Unverständnis und das macht dann auch sehr viel, das produziert sozialen Brennstoff.
Du hast jetzt schon einmal deine Kolumne auch gepostet auf Social Media und darauf hunderte Reaktionen bekommen. Magst du einmal ein paar Kommentare, die du da erhalten hast, mit uns teilen?
Kann ich machen, ja. Also auf jeden Fall haben einige auch eine Ansicht vertreten, dass der Staat an der falschen Stelle spart. Aber es gab auch Gegenwind. Also zum Beispiel hat ein Freddy Faber geschrieben, man müsste vielleicht nicht das BAföG erhöhen, sondern das Bürgergeld reduzieren. Nur so ein Gedanke. Und dann noch jemand, der sehr ausführlich geschrieben hat, Franken Bürger. In der Tat unglaublich, aber noch schlimmer als das möglicherweise zu niedrige BAföG sind die Einkommensgrenzen der Eltern. Die sind so niedrig, dass man fast schon auf Bürgergeldniveau verarmen muss, damit die Kinder den vollen BAföG-Satz überhaupt bekommen. Deshalb erhalten ja auch nur ca. 20% den vollen BAföG-Satz. Hier sollte angesichts des Fachkräftemangels ganz stark nachgedacht werden, wie sinnvoll das ist.
Also da geht es einmal darum, dass mehr Menschen sozusagen der Zugang zu BAföG ermöglicht wird.
Ja, genau. Ja, und dann aber noch ein bisschen Gegenwind, wo jemand schreibt, der Staat tut ziemlich viel für Studenten im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Da jetzt eine Ungerechtigkeit zu sehen, ist eigentlich schwer. Also spielt vielleicht auch darauf an, dass wir kostenlose Universitäten haben oder fast kostenlose im Vergleich zu privaten Unis, die ja sehr begehrt sind im Ausland und wo man dann unbedingt auch an solche Elite-Unis gehen muss, damit man überhaupt eine gute Karrierechance hat.
Ja, das ist ja viel in England und auch in den USA so, ne? Da kostet dann ein Studium locker mal mehrere Hunderttausende.
Ja.
Und Menschen sind oft Jahrzehnte danach noch damit beschäftigt, das zurückzuzahlen. Ja.
Ja, deswegen haben wir da auf jeden Fall einen Vorteil, dass man auch an kleinen Unis studieren kann, so wie ich das ja auch getan habe oder eher kleineren. Und das ist kein Nachteil.
Ja.
Deswegen hat er schon auch recht. Und es hat noch jemand geschrieben, Studieren ist eine Entscheidung jedes Einzelnen mit allen Konsequenzen. Das war schon immer so. Ich kann mich gut an meine Studienzeit erinnern. Kein Hahn krähte nach Existenzminimum. Irgendwie haben wir unsere Studienzeit hinter uns gebracht. Ja. Also berechtigte Anliegen. Ich finde nur, gerade aktuell, wenn überall weiter Leistungen fließen und man ein sehr großes Herz hat, warum dann nicht auch in dem Fall mal für Studenten? Das ist in meinen Augen vor allem eine Investition in die Zukunft. Und gerade die junge Generation, die kriegt zu wenig Aufmerksamkeit, gerade in der Politik.
Danke dir für deine Meinung und auch danke einmal, dass du deine Kommentare mit uns geteilt hast. Und wer dir jetzt noch einmal schreiben möchte, kann das auch tun unter meine-meinung@bild.de. Vielen Dank, Julia, und wir freuen uns auf deine nächste Kolumne.
Gerne.
Am Donnerstag geht's endlich los, die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Am Sonntag ist dann unser erstes Spiel und wir sind schon langsam im Fieber. Jetzt fragt man sich natürlich, was darf man? Viele Spiele sind wegen der Zeitverschiebung nämlich erst relativ spät abends. Herr Kempkins, am Donnerstag, wie gesagt, geht's los. Am Sonntag ist dann das erste Spiel, zwar 19 Uhr, aber viele Spiele sind tatsächlich erst 22 Uhr. Darf ich denn ab 22 Uhr noch richtig laut jubeln oder muss ich irgendwann flüstern und machen, yay?
Ja, eigentlich ist es immer Lautstärke angesagt, ab 22 Uhr. Und so einzelne Torrufe können okay sein, aber die Dauerparty ist leider nicht erlaubt. Das heißt, wir müssen ab 22 Uhr etwas ruhiger werden.
Tatsächlich, ich hätte jetzt gedacht, dass man da wenigstens so ein bisschen Kulanz und Partystimmung und dass man da ein paar Augen zudrückt.
Absolut. Ich meine, es hängt ja immer vom Nachbarn ab, aber das Emissionsschutzgesetz, und da ist das eben geregelt, das wird ja nicht außer Kraft gesetzt durch Fußball. Leider nein. Es gibt zwar so diese Public Viewing-Regeln, die jetzt ein bisschen aufgelockert wurden, örtlich, aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt in meinem Wohnzimmer so laut sein darf, wie ich will. Also von daher entweder die Nachbarn einladen oder eben eine Stufe runter.
Aha, interessant. Angenommen, ich mache das jetzt bei mir zu Hause und ich habe einen Balkon oder sowas, da ist ja auch immer ein bisschen mit Angrillen und so. Darf man das auf dem Balkon?
Erstmal, Balkon ist ja kein Public Viewing, sondern das ist ein Private Viewing. Da gelten diese ja gelockerten Regeln eigentlich nicht. Und also ich muss mich eigentlich an eben die Nachtruhe halten, 22 Uhr. Wenn ich die Nachbarn alle einlade, kann es auch ein bisschen lauter werden. Und dann kommt ja das Grillproblem dazu. Das darf ich eigentlich auch nur so machen, dass die Nachbarn nicht gestört werden. Also im Grunde genommen ist das immer so ein Nachbarschaftsding. Und deswegen sollte man auch mit den Nachbarn feiern.
Okay, und wie sieht's aus mit öffentlichem Public Viewing? Also viele Gastronomen, die leben ja praktisch davon, dass jetzt 4 Wochen, 1 Monat lang High Life ist. Dürfen die denn draußen Public Viewing machen?
Es haben sich sogar der Bundestag und der Bundesrat damit beschäftigt. Und daran sehen Sie schon, wie hoch das gehängt wird. Und die haben die Public-Viewing-Regeln gelockert, sozusagen im gemeinsamen Vorfeld zum Fußball. Und das bedeutet jetzt vor Ort, dass in den Städten das gelockerter ist. Da darf also jetzt auch Public-Viewing gemacht werden, natürlich auf Antrag. Aber diese Anträge müssen eben dann sehr bevorzugt bearbeitet werden. So ist sozusagen die Rechtslage. Und wie die Bundesländer damit umgehen, müssen wir mal sehen. In Berlin ist es beispielsweise so, dass Public Viewing gemacht werden darf für alle Spiele, die bis 22 Uhr gestartet werden. Und dann ist es eben erlaubt. Das geht ja dann so in der Vorrunde so etwa 2 Stunden, also bis Mitternacht. Und danach müssen wir mal sehen, wie es dann weitergeht. Aber im Moment eben gibt es diese Regelung in jedem Bundesland etwas anders.
Deutschland, deine Regeln. Wie ist es jetzt zum Beispiel mit Arbeit? Also ich weiß, Deutschlandspiel ist von mir aus 22 Uhr, von mir aus 19 Uhr, da fließt das ein oder andere Bier. Wir gewinnen, richtig super Jubel, das Ganze unter der Woche. Kann ich am nächsten Tag vielleicht so 1-2 Stunden später kommen? Wie schaut das aus?
Also erfahrungsgemäß ist der Chef da Spielverderber. Der guckt zwar auch Fußball, möchte aber am nächsten Tag, dass alle pünktlich anfangen. Und so wird es auch in diesem Jahr sein. Also, wenn wir schon später kommen, entweder einen Tag frei nehmen oder eben das vorher abstimmen. Ansonsten Regels kann es durchaus eine Abmahnung geben, im Regelfall sogar eine Kündigung im Wiedermundungsfall.
Kann ich aber vielleicht auch den Trick machen, dass wenn ich sage, hey, ich arbeite heute 3 Stunden länger und komme morgen 3 Stunden später?
Ja klar, das ist ja alles Verhandlungsbasis. Wenn ich das irgendwie abstimme, ist alles okay. Das heißt, ich muss das aber vorher abstimmen. Ich kann eben die Regel nicht selber bestimmen, sondern muss ich mit dem Chef abstimmen. Wenn der Chef eben auch einverstanden ist, kein Problem. Ansonsten bitte trotzdem pünktlich sein.
Alles klar, naja, also so ganz, Deutschland ist so ein ganz kleiner Spielverderber, aber kriegen wir hin. Vielen, vielen Dank, Herr Kempkens.
Ich glaube, andere Länder sind mehr Spielverderber und ich glaube schon, dass wir bei der WM wieder alle Spaß haben und ich glaube, dass alle ein Auge zudrücken und deswegen glaube ich, dass es auch relativ gut wird.
Ich hoffe nur noch, dass wir weit kommen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Neue Woche, neues Wetterglück. Ich sitze hier im Blumenmeer auf unserer Dachterrasse. Wunderschön, da kann es nicht sein. Aber laut App wird es sich zumindest morgen ein bisschen ändern. Carsten?
Richtig, hallo.
Wie sieht's aus, die Wetterprognose für die nächsten Tage?
Ja, die ist wirklich nicht so besonders. Und ich bin ja auch noch gerade draußen, genieße diesen schönen Montag. Die Wetteränderung, die kommt wirklich so heute Abend in der Nacht zu Dienstag rein. Wieder so ein Atlantiktief und das bringt ja so ein bisschen wechselhaftes Wetter. Aber großes Aber. Es wird kühler morgen. 20 Grad, so in weiten Teilen Deutschlands immer wieder Schauer. Aber die Schauer sind jetzt nicht so die ganze Zeit dabei, Theresa, sondern du hast häufig auch eine Phase, wo die Sonne scheint. Es ist ein bisschen kühler als heute. Also sag mal, du bist jetzt locker gekleidet. Ich habe hier so ein Hemd nur an. Das ist morgen so ein bisschen kühler. Ne? Da braucht man schon irgendwas, eine Jacke drüber oder so knapp 20 Grad. Mehr sind da nicht drin. Also es wird kühler, aber es ist nicht nur hässlich oder nicht nur schlecht. Und die Regenschauer, die reißen sich am Riemen. Die sind ab und zu mal dazwischen, aber nicht die ganze Zeit. Ne?
Okay, das darf ja auch sein. So, Stichwort Fußball-WM. Das geht nämlich am Donnerstag los. Am Donnerstag ist das Eröffnungsspiel und am Sonntag sind wir dann zum ersten Mal, wow, perfekt vorbereitet. Am Sonntag sind wir dann dran, 19 Uhr.
Absolut. Ich freue mich schon riesig. Ich bin eigentlich auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber so ein WM-Gucker, ja. Also ich bin null Fußball-Bundesliga oder so, das ist alles mir eigentlich egal. Und meine aktive Karriere. Liebe Grüße an den BSV Rohleber. Ja, die waren froh, dass ich wegkomme, schade ich beim Fußball. Also ich bin selber relativ schlechter Spieler gewesen und die Zeiten vorbei. Aber ich gucke WM und da freue ich mich auch drauf. Also Donnerstag, das Eröffnungsspiel ist bei uns noch verhalten, aber da sind wir ja auch noch nicht im Einsatz. Ne? Also verhalten, so 18, 19 Grad. Ist auch mal ein Schauer noch dabei. Wenn man es draußen gucken will, geht. Aber man muss, wie gesagt, eher mit kühlem Wetter rechnen und ja, sonst müsst ihr selber, ne? Zugarten.
Sonntag 19 Uhr sind wir da dran. Was ist da Biergartenwetter?
Ja, und das ist das Verrückte. Also da auch schon mal der Hinweis auf das Wochenende. Sieht im Augenblick richtig gut aus für Wetter draußen. Super, ne? Ich freue mich auch riesig. 25 bis 30 Grad im Augenblick in der Prognose. Wenn ich das amerikanische Modell anschaue oder das deutsche, spielt eigentlich keine Rolle. Also überall Sommerwetter. Es gibt so ein gewisses Gewitterrisiko da drin irgendwo mal. Aber das ist noch nicht so ganz klar. Ich habe so ein Gefühl, ist das jetzt wieder Sommermärchen? Also wir könnten das jetzt, Theresa, wir könnten das jetzt auch mal gebrauchen. Weißt du, manche, ehrlich gesagt, die Stimmung draußen ist ja häufig mies, ja. Und wenn jetzt unsere Kicker da ein tolles Spiel machen würden oder dann einfach dann mal draußen zusammen feiern, ich glaube, wir brauchen das hier in Deutschland jetzt. Ne? Jetzt so ein tolles Spiel, muss ja jetzt gar keine ein Riesenerfolg werden, aber jetzt so ein tolles Spiel, wo man sagt, ja, Mensch, das hat Spaß gemacht zuzuschauen. Das wäre so schön. Und Sonntag, das Wetter spielt auf jeden Fall mit, ja.
Okay, also Wetter 1-0 sozusagen schon mal.
Für uns, ja.
Für uns. Genau. Du, ich habe noch eine andere Sache. Und zwar, also man kennt ja diese ganz normalen Mückenstiche, ne? Diese großen Flatscher. Aber mir ist es jetzt häufiger passiert, ich schlafe immer mit offenem Fenster, dass ich so viele kleine Mückenstiche hatte. Und das ist jetzt auch mehreren meinen Freunden passiert. Und im ersten Moment waren wir so, verdammt, haben wir Bettwanzen? Sind es Flöhe? Was ist es? Bitte sag mir, dass es kleine Mücken gibt, die irgendwie diesen Sommer besonders aggressiv sind und einen zerstechen.
Ja, also da ist was dran. Also generell mehr Mücken dieses Jahr, das kann ich dir auf jeden Fall bestätigen. Es gibt auch so kleine, ja, also ohne Frage. Und du siehst ja, wie das Wetter jetzt so wechselt. Ne? Es ist warm, kalt, du hast immer wieder Regen. Das Entscheidende ist der Regen zwischendurch. So kleine Pfützen, ne, die kannst du ja gar nicht kontrollieren. Da steht irgendwo eine Wasserschale mit Wasser. Und dann liegen die... Dann legen die ihre Eier da quasi ab, ihre Larven, und das vermehrt sich dann von Generation zu Generation rasend schnell. Das heißt, überall, wo so ein bisschen Wasser steht, dann hast du einfach schon die nächste Generation dann am Start. Und das ist das Problem. Und dieses Jahr ist das Wetter halt wechselhaft und dann deswegen hast du mehr. Ich bin kein Biologe, aber ich erkläre das jetzt mal so landläufig. Also das Wetter spielt eine entscheidende Rolle. Und entsprechend, Theresa, werden wir halt einfach mehr belästigt davon. Und müssen wir in diesem Sommer mit klarkommen. Deswegen hoffe ich ja am Wochenende auf mehr Ruhe, dass wir dann endlich mal vielleicht etwas stabileres Wetter bekommen. Aber zumindest richtig heißes, warmes Wetter, passend zum Fußball.
Toll, toll, toll. Okay, dein Tipp, das müssen wir jetzt noch machen.
Also ich weiß nicht, ob Deutschland Weltmeister wird. Das wäre jetzt zu einfach, das weiß ich nicht. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich sag jetzt mal, ins Halbfinale kommt man, und wer dann Weltmeister wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man kommt relativ weit, gerade weil man vielleicht auch nicht so viel erwartet. Ne? Das ist ja manchmal der Trick. Man erwartet nicht so viel und dann wird es meist besser. Das ist meine Hoffnung. Aber ihr wisst, ich bin als aktiver Spieler lange nicht mehr dabei. Also mit Vorsicht meine Tipps nehmen.
Okay, ja, dann wir sind gespannt. Du sagst Halbfinale, ich sag Viertelfinale.
Ja, gut, ist ja auch schon mal was, aber ich glaube, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Es geht einen Schritt weiter.
Okay, dann ist Highlife.
Da wäre eine tolle Stimmung. Da haben wir einen Stimmungswechsel auch. Und ich glaube, den brauchen wir auch. Mensch, nicht immer, dass wir nicht immer alles so negativ sehen. Und der König Fußball schafft da total viel. Und ich hoffe, auch diesmal schafft er es. Ne?
Alles klar. Danke, Carsten.
Bitte. Tschüss.
Ciao.